Footballerei. Guten Morgen, Footballerei.
Jo, willkommen zum Frühstücksei. Die erste Hälfte der Divisional Playoff Games sind rum. Wie ihr an meiner Stimme hört, habe ich laut geschrien. Und ich guck jetzt mal, ob ich den Sebastian erreiche, ob der noch genauso fit sich anhört wie ich.
Moin, Patrick.
Einen wunderschönen guten Morgen. Bist du genauso fit wie ich?
Ich bin fit wie ein oder zwei Turnschuhe, ja.
Ein oder zwei Turnschuhe,
ja. Ja, das darfst du dir auch so.
Ja, es könnte an den Spielen gelegen haben. War jetzt nicht ganz langweilig, der Abend, um das direkt vorweg zu sagen. Was machen wir? Steigen wir chronologisch ein, fangen wir mit dem frühen Spiel an und eben dann das, was jetzt gerade zu Ende gegangen ist?
Ja, würde ich sagen, ne?
Bietet sich an.
Genau.
Also fangen wir an mit Ravens gegen Texans. Ich spoil direkt mal das Ergebnis und dann können wir durchgehen. 34-10 am Ende. Und ich würde sagen, bei dem anderen Spiel war es dann ein bisschen anders, das kann ich auch schon mal sagen. Bis zur Halbzeit super kompetitiv, oder?
Ja.
Also 10-10 zur Halbzeit. Und die Texans, also was haben wir zwischendurch, glaube ich, geschrieben? Unfassbar gut mitgehalten, oder? Also ja, Respekt. Und hat man schon so ein bisschen gemerkt, glaube ich, dass die Ravens so ein bisschen, weil so ein, ist ja immer so die Sache Rest or Rust. Also das sah schon so ein bisschen rusty aus. Vielleicht dann doch ein bisschen zu lange gerestet mit der Pause mit 2 Wochen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also zumal die Starter, also Key Starter ja auch in Woche 18 gegen die Steelers gesessen haben. Ne? Lamar zum Beispiel nicht gespielt. Irgendwie hatte man so ein bisschen das Gefühl, dass das bei beiden auch noch nicht so richtig funktioniert hat. Ich weiß nicht, ob der Wind, den man bei der Nationalhymne richtig gut gesehen hat, als die Color Guard, also die Soldaten mit den Flaggen da standen. Also da,
die haben ja die junge Frau, die Hymne gesungen hat, die hatte auch zwischenzeitlich ihre Haare ordentlich im Mund und musste da durchsingen. Also ich dachte so, irgendwann fängt sie an so zu spucken, aber hat sie nicht. Hat sie gut gemeistert.
Genau, ja, und dadurch wirkte so ein bisschen fahrig, sag ich jetzt mal. Baltimore dann mit dem Field Goal in Führung gegangen, Houston aber ausgeglichen. Und so ging das erste Quarter zu Ende, also sehr eng.
Also ich finde, der kleine Unterschied, weil ich das gerade sagte hier, Rest or Rust, ich hätte, also nicht, dass ich es erwartet habe, aber dem Team, dem ich diese, ich habe dann geschrieben, Nervosität eher verziehen habe, ist halt die Texans, weil sie mit dem Quarterback und mit dem Staff, den sie da rumlaufen haben, einfach sowas noch nicht gewohnt sind. Also denen habe ich eher die Nervosität erlaubt, deswegen war das für mich so, ja, dafür, dass die ein bisschen brauchen, um sich einzufinden, war das noch okayisch, ne? Also das,
Was sich halt wirklich durch das gesamte Spiel gezogen hat, sind so Flüchtigkeitsfehler, sage ich jetzt mal. False Start, Penalties und sowas. Also das ist natürlich klar, du spielst auswärts in Baltimore. Es war sehr, sehr laut. Also das fand ich, konnte man auch am Fernseher wirklich gut mitnehmen. Und ich weiß nicht, ob das generell, denn es ist ein Problem gewesen, ne? Wahrscheinlich in der Kommunikation und was auch immer. Und man darf eben auch nicht vergessen, dass die Defense der Ravens auch gut Druck ausüben kann, auch wenn sie nicht blitzt. Ne? Die sind jetzt ja nicht so blitzheavy, wie es unter Wink Martindale noch gewesen ist. Nichtsdestotrotz haben sie echt gut Druck ausgeübt und haben vor allen Dingen in der ersten Halbzeit das Run-Game um Devin Singletary komplett abgemeldet. Ne?
Ja, definitiv. Also ich bin, also 3-3 geht's aus dem ersten Viertel raus, hattest du gerade schon gesagt. Und erwartbar, was du gerade sagst, von der Ravens Defense, aber nicht erwartbar von der Texans Defense in der Durchsetzungsstärke. Und da war ich dann halt schon überrascht. Und das hat dann, glaube ich, die Texans auch, also im Spiel gehalten, ist jetzt übertrieben. Aber das hat so ein bisschen für Beruhigung gesorgt. Und ich finde es jetzt gerade nicht, ich hatte mir eigentlich irgendwo aufgeschrieben, wie viele Penalties für wie viele Yards am Ende die Texans bekommen haben, das war nämlich einiges. Und das waren so die Sachen, die ihnen dann auf jeden Fall auf die Füße gefallen sind. Im zweiten Viertel Dann Aguilar mit dem 10-3, mit der 10-3 Führung, Touchdown Throw. Ziemlich langer Drive mit dann das erste Mal zwei so typischen Lamar Scrambles und Runs. So, das war so das erste Mal, wo man dachte, ah, okay, jetzt erinnern sich die Ravens und Lamar so ein bisschen daran, wofür sie stehen und was sie machen. Jetzt kommen sie mehr und mehr ins Spiel ein, aber auch da dann wieder 10-10 Ausgleich durch einen ziemlich geilen Punt-Return-Touchdown, ne? Das ist irgendwie so 67 Yards.
67 Yards, genau.
Ja. Wo man das erste Mal so dachte, ach ja, Special Teams spielen immer eine Rolle. 10-10, Bums. So, richtig gut. Ja.
Ja, genau. Es waren übrigens 11 Penalties für 70 Yards insgesamt. Ja. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele Fourth Starts es gewesen sind. Das war auf jeden Fall
eine Menge. Ja, definitiv. Ja, ja. Also normalerweise sagst du am Anfang der Saison, Flüchtigkeitsfehler, macht mal ein bisschen Disziplin, aber die Butze da in Baltimore war so laut, das stimmt schon. Ja. Da war Kommunikation nicht so wirklich möglich. Mhm. Und dann geht, also 10-10 zur Halbzeit ist ein Ergebnis, würde ich sagen, was wir eigentlich überhaupt nicht erwartet haben, oder? Also ich hätte jetzt, also so ein 17-7 oder so wäre schon honorig gewesen, innerhalb von so anderthalb, zwei Scores für die Texans, aber mit diesem Punt-Return war das so, oha, ja, we got ourselves a football game.
Ja, nicht nur das, ich fand halt auch noch, direkt danach haben sie die Ravens beim Three and Out gehalten. Und vor allen Dingen, ich glaube, das war der letzte Drive der Ravens vor der Halbzeit, zwei Sacks für Lamar, das sah nochmal richtig, richtig übel aus. Und da habe ich gedacht, boah, also wenn die Texans das jetzt schaffen, irgendwie zu scoren, dann haben die unfassbares Momentum Richtung Halbzeit, auch wenn sie nach der Halbzeit den Ball hätten kicken müssen oder gekickt haben. Aber das war sehr, sehr beeindruckend. Aber leider hat Fairbairn dann aus, ich glaube, 47 Yards oder sowas tatsächlich verschossen.
Ja, aber erst war das verschossene Field Goal und dann dachte ich so, okay, jetzt könnte es so einen Bruch geben und dann kamen direkt die zwei Sacks hintereinander. Mhm. Und das war eine komplette Ansage. Und da merkte man dann auch, dass die Ravens das erste Mal so dachten, so, aha, okay, ja, vielleicht müssen wir nochmal irgendwie 2-3% drauflegen. Was dann in der zweiten Halbzeit passiert ist. Es war so witzig, ich weiß nicht, ob du das On-Field-Interview mit John Harbaugh gesehen hast. Der sowas von entspannt aus der Halbzeit kam und gesagt hat, naja, wir müssen hier einfach nur nochmal weiterspielen. Das sieht schon ganz gut aus. Und dann gucken wir mal. Und ich dachte so, hast du irgendwie ein anderes Spiel gesehen als ich? Und dann muss man leider gestehen, für den Thrill-Faktor des Games haben die Ravens ab dem Zeitpunkt genau das gemacht. Also haben wir gerade gesagt, 34-10 ist es ausgegangen. Die Texans haben nicht einen Score in der zweiten Halbzeit aufs Tableau gelegt. Und die Ravens haben halt das gemacht, was sie gemacht haben, gemanagt und dominiert in der zweiten Halbzeit.
Ja, genau. Also sie haben es dann ja geschafft, im dritten Quarter in Führung zu gehen, sage ich jetzt mal. Und dann haben sie eben die Führung einfach gefühlt nur noch runtergespielt. Ne? Das war unfassbar souverän, haben sich sehr darauf verlassen, dass Lamar eben auch läuft. Ist ja, glaube ich, für zwei Touchdowns gelaufen oder so.
Also die, ne? Genau, der 17-10-Score im dritten Viertel war so ein durchgetankter Scramble-Run von Lamar. Und dann habe ich mir im dritten Viertel habe ich mir nur aufgeschrieben, du merkst es einfach von Drive zu Drive, dass vor allen Dingen auch die Ravens Defense immer weiter reinkam, ne? Und die Run Defense ist halt, also die hat alles kaputt gestopft. da war überhaupt gar nichts zu holen für die Texans. Das tat einem zwischendurch und zwischenzeitlich richtig leid. Und dann merktest du schon, finde ich, im dritten Viertel, wie den Texans so ein bisschen die Luft rausgegangen ist, ne? Also so eine junge Mannschaft, stressige Situation, Playoffs, also ich habe so das Gefühl gehabt, du merktest so das Gewicht auf den Schultern und alles das, was in der ersten Halbzeit noch einigermaßen gelaufen ist. Und die, also ich will jetzt nicht sagen eine Verzweiflung, weil das war es nicht bei den Texans, aber im Run ist halt gar nichts gegangen und von Play zu Play hast du gemerkt, dass die Ravens dachten so, ey, das ist unsere Hütte hier. Wir müssen beweisen, dass wir hier in den Playoffs auch ordentlich was aufs Tableau zaubern können und so was dann im dritten Viertel. Und im vierten Viertel hast du dann irgendwie so 15 Yards Touchdown-Catch, also den zweiten geworfenen Touchdown dann auch noch dazu. Also insgesamt für Lamar 4 heute zu Isaiah Likely. Und dann steht es irgendwie 24-10. Und da hast du dann gemerkt, dann war das Ende. Also da war dann auch die Texans Defense müde, mag auch am Wetter mitgelegen haben, weil ist dann doch ein Houston-Team aus dem Dome in einer Umgebung, wo es irgendwie snowy und windy und kalt ist. Und das dann, also nicht so krass wie irgendwie vielleicht Miami letzte Woche gegen die Chiefs, aber schon irgendwie so, dass sie mürbe gespielt wurden im vierten Viertel. Und das war so der erste Moment, wo ich dachte so, okay, wenn ich jetzt 2 Sekunden die Augen zumache und wegnicke, ist jetzt auch nicht mehr so schlimm. Und dann kam obendrauf nochmal der 31-10-Touchdown. Und dann war die Messe gelesen, leider.
Was ich sehr beeindruckend fand, also auch bei den äußeren Bedingungen, kein Turnover. Auf beiden Seiten nicht, keine Interception von beiden, also auch CJ Stroud. Und CJ Stroud vor allen Dingen auch nicht gesackt worden. Ne? Also das ist, wie gesagt, nicht viel geblitzt von der Defense der Ravens. Es hat aber auch so gereicht. Wie gesagt, der Druck war immens, das hast du immer gesehen. Und er musste den Ball schnell loswerden. Und wie gesagt, ich glaube, bei dem Wind ist Werfen auch nicht allzu leicht. Hat er dann aber trotzdem, finde ich, insgesamt gut gemacht,
also
aber
ich finde die Texans haben sich super aus der Affäre gezogen, auch das wieder, also wir haben es ja jetzt irgendwie unter der Saison gesagt, die sind mindestens ein Jahr voraus und jetzt haben sie noch dieses Playoff, dieses schwierige Auswärts-Playoff-Spiel mitgenommen, oder also noch eins, wo du halt einfach sagen kannst, so, das ist für so einen jungen QB wie CJ Stroud und für so einen jungen Coach wie DeMeco Ryans und seine Truppe einfach Gold wert, wenn es in die nächste Saison geht. Und das, was du sagst, nicht gesackt, ja, da war immer Pressure, aber du siehst bei CJ, also ich finde, du hast wieder bei CJ Stroud gesehen, was für ein erwachsener, guter und wirklich antizipierender Quarterback er ist, weil sonst wäre da nämlich ein Sack drin gewesen, sonst wäre da vielleicht auch irgendwann mal ein Fumble drin gewesen, aber der wirkt so... Der wirkt so in Rhythm, der wirkt so, ja, so mature, sagen die Amis immer, dass da halt einfach nichts passiert. Das ist halt einfach, die Ravens sind jetzt irgendwie nicht eine Gurkentruppe, wo du dann als Texas in der zweiten Playoffs-Runde sagen musst, ja, kacke, dass wir ausgeschieden sind, das war doof, sondern nee, das ist schon okay, dass die ausgeschieden sind, aber die haben sich schon ziemlich teuer verkauft. Also wenn du so eine Leistung wie in der ersten Halbzeit auch noch weiter extenden kannst, ins dritte Viertel rein, vielleicht ins vierte Viertel rein, dann wird's auch für die Ravens irgendwann eng, weil in der ersten Halbzeit war das absolut auf Augenhöhe. Irgendwann waren sie dann halt einfach in der Mischung aus unerfahren, nervös, gassed und ein bisschen fertig. So, und dann kommen halt einfach Lamar und was ist das, 4 Playoff-Jahre Erfahrung um die Ecke. Und da kannst du dann halt einfach nichts machen gegen die beste, vor allen Dingen Run-Defense der Liga. So, das war schon eine ordentliche Ansage. Aber die Texans, alle Achtung, also mit erhobenem Haupt aus den Playoffs raus, kann mir nicht vorstellen, dass DeMeco Ryans vor der Presse irgendwie was anderes sagt, weil das war schon irgendwie eine ziemlich vorzeigbare Leistung, fand ich.
Ja.
Auch wenn es natürlich deutlich am Ende ist, ne?
Also. Ja, aber wie gesagt, das ist dann nachher auch einfach so, ne? Die hatten dann auch, ich glaube, Turnover und Downs und sowas alles, also das, und dadurch Baltimore ein kurzes Feld gegeben, ich glaube, das war vor dem Field Goal auf jeden Fall, so vor dem letzten. Nichtsdestotrotz, das ist, das war wirklich, du hast es schon angesprochen, deutlich früher als alle erwartet haben. Und da kannst du wirklich den erhobenen Hauptes zurück nach Houston fahren. Auch man muss sagen, es ist Houston jetzt 0-5 in der Divisional Round. Also sie sind noch nie weiter gekommen als über die Divisional Round. Sehr ärgerlich. Und Baltimore
gibt's ja auch erst seit 2002.
Ja, genau. Und Baltimore hostet das erste AFC Championship Game seit 1971. Damals waren es aber noch die Baltimore Colts. Also ein ganz anderes Team noch gewesen. Das ist schon über 50 Jahre her, dass Baltimore mal zu Hause ein AFC Championship Game gespielt hat.
Ja, also wie gesagt, die Texans können jetzt nach Hause fahren, können irgendwie erhobenen Hauptes durch die gesamte Offseason laufen, gucken, was dann noch irgendwie kommt, auch mit dem Draft. Dann kommt ein Tank Dell zurück und dann musst du eigentlich nur gucken, dass du die erste Hälfte der Saison nicht irgendwie so unterperformst, dass da irgendwer Schiss bekommt und sich in die Buchse macht nächstes Jahr. Ansonsten bist du in der Division eingeloggt dafür, dass du auf jeden Fall um den Sieg mitkämpfst und dann stehst du nächstes Jahr, ein Jahr vor Planung voraus, wieder mindestens in der Wildcard-Runde und kannst dich vielleicht noch teurer verkaufen und kannst mal gucken. Bei den Ravens jetzt, also das war so ein bisschen das, was ich hinterher dachte, als dann abgepfiffen wurde, dachte ich so, naja, mit so einer ersten Halbzeit kommst du nächste Woche irgendwie nicht durchs Championship-Game. Auf der anderen Seite ist es genau immer so wie beim Fußball. Also wenn du 5-0 gewinnst, dann denkst du, alles ist fein und unterschätzt vielleicht irgendwie das nächste Spiel, wobei Championship-Game oder so. Aber durch diese erste Halbzeit, also fragt mal dich, wie du das einschätzt, durch diese erste Halbzeit, die so ein bisschen sloppy war, wo irgendwie die Energie erst hochgebracht werden muss, glaube ich, finde ich das genau die richtige Mischung. In der zweiten Halbzeit hast du dann alles gezeigt, was du konntest. In der ersten Halbzeit hast du noch ein bisschen gebraucht, dass die Awareness halt einfach so hoch ist, dass du irgendwie nächste Woche direkt vielleicht von Anfang an, weil im Championship-Game kannst du dir seine erste Halbzeit nicht erlauben als Ravens, würde ich sagen.
Ganz genau. Ist auch vollkommen egal, wer da kommt, ob es ein Buffalo oder Kansas City ist. Das sind, nichts gegen Houston. Das sind aber nochmal ganz andere Kaliber, die da kommen. Und das kann dann durchaus passieren, dass du dann nicht 10-10 aus der Halbzeit rausgehst, sondern eventuell schon hinten liegst und wenn du dann.
Ja, oder 3-14 oder so, ne?
Und dann bist du direkt härter. Wenn du von hinten spielen musst, das wird nicht einfacher. Ja. Gerade, wie gesagt, gegen die beiden Teams, die da dann eventuell kommen können. Aber deswegen, ich glaube, also man muss ja auch, darf ja auch nicht vergessen, John Harbaugh seit 16 Jahren Coach da, der hat auch, der hat alles gesehen schon, ne? Deswegen ist er wahrscheinlich in der Halbzeit auch so entspannt geblieben und hat sich einfach gesagt, ne, wir bleiben bei unserem Plan, wir fokussieren uns auf das, was wir beeinflussen können und ja.
Der Rest, ja, aber das wirkte schon, also das wirkte schon, das wirkte sowas von beruhigt und cool. Also ich weiß nicht, wer Bock hat, kann sich's nochmal angucken. Also das findet man ja meistens nicht mehr, aber das war sowas von, ja, läuft schon, wir gucken mal, zweite Halbzeit, passt schon, wir machen das. Und dann einfach so eine Halbzeit folgen zu lassen, wo du genau sagen kannst, ja, scheinbar wusste der mehr zu dem Zeitpunkt schon als wir. Ja. Aber das, was wir auch hatten, so diese Penalties und diese in Anführungsstrichen Disziplinlosigkeiten der Texans, das passiert normalerweise weder einem Chiefs noch einem Bills-Team, weil die wissen, wie es ist, in einer kalten Umgebung und in einer lauten Umgebung zu spielen. Und die haben halt die letzten 3, 4, 5 Jahre exakt genau diese auch schon Championship-Game-Erfahrung, um sich davon weniger beeindrucken zu lassen. Und ich glaube, die können das dann besser durchziehen. Da darfst du dann nächste Woche nicht so anfangen. Glaube ich aber auch einfach, also jetzt so, um die Stärke einzuschätzen, fairerweise wird Lamar und Co. nicht wieder passieren. Also, und die Defense hat heute, glaube ich, so viel Tinte auf den Füller mitgenommen für nächste Woche aus der zweiten Halbzeit. Das ist schon eine Ansage.
Ja. Bin gespannt, ob Marlon Humphrey, der noch ausgefallen ist, ob der wieder da ist. Ist natürlich auch immer noch in der Passverteidigung noch ein wichtiger Faktor. Kannst du gegen beide Teams sehr, sehr gut gebrauchen. Also hoffen wir mal für die Ravens, dass der dann wieder zur Verfügung steht.
Ja, ich würde sagen, das war's. Dann lass mal zum zweiten Spiel springen, was gerade zu Ende gegangen ist. Und da würde ich jetzt sagen, war es eher umgekehrt, was die Spannung angeht. Also ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst. In der ersten Halbzeit, Packers 49ers. Und zwar wie gehen wir denn in die Halbzeit? Jetzt sehe ich hier meine
7-6 muss es gewesen
sein. 7-6. Wir gehen mit 7-6 in die Halbzeit. Zwei Field Goals von den Packers und einen Touchdown von den 49ers. Beide Quarterbacks quasi gleich auf, mit dem Unterschied, dass Purdy den Touchdown wirft. Also weiß nicht, was du sonst noch hast, aber ein geblocktes Field Goal haben wir noch, ne? Das war in der ersten
Halbzeit. Genau, das Halbzeit war direkt noch mit vorm Ende der Halbzeit, ja.
Das war so ein bisschen. Genau. Und ja. Ansonsten, also wenn ich so gesehen habe, es gab so ein, zwei Momente, wo ich zumindest wieder meinte, gesehen zu haben, dass Jordan Love die letzten 3 Jahre unter Aaron Rodgers gelernt hat. Weil es so ein paar Momente gab, wo der Pressure auf die Pocket extrem groß war. In der zweiten Halbzeit hat man es auch noch ein paar Mal gesehen und er dann einfach Po wackeln links, Po wackeln rechts, rauslaufen, Throw-Bums an den Mann gebracht wurde. Da dachte ich, okay, das kennen wir doch irgendwo her. Ach ja, von Aaron Rodgers, der macht das normalerweise auch so. Also sehr erwachsene Geschichte von Jordan Love, das gesamte Spiel durch auf Augenhöhe. Ja. Aber 7-6 eben nur zur Halbzeit und dann. Also ich weiß nicht, ob du zur ersten Halbzeit noch mehr sagen möchtest, weil im dritten Viertel ist das Ding dann halt einfach komplett durch die Decke gegangen. Und ich habe jetzt einfach mal das Field Goal, was in den ersten Sekunden des vierten Quarters dann geschossen wurde, auch nochmal zum dritten Quarter mitgezählt. Ja. Und dann waren es halt einfach 25 Punkte, 3 Touchdowns, eine Two-Point-Conversion und ein Field Goal im dritten Viertel quasi. Das war so Playoff-Football, wo ich echt dachte so, ja geil, ich stehe nochmal kerzengerade, ich habe zu dem Zeitpunkt im Bett gelegen, kerzengerade im Bett und zwar hat es angefangen, also erstmal war Debo out, so, da wurde auch das ganze Spiel nicht gesagt, der kam so ohne Pads schon irgendwie aus der Umkleidekabine raus, der wurde also noch
gesagt, er hat den, glaube ich, den Opening Kickoff Return, den hat er, glaube ich, gemacht.
Ja.
Und danach war er dann irgendwann raus. Ich habe es auch nicht richtig mitgekriegt, was passiert ist, muss ich gestehen. Aber er war anfangs noch drauf und dann wurde er evaluated for injury, wurde dann gecleared, aber ist dann tatsächlich komplett draußen geblieben. Er hat auch zwei Receptions hat er gemacht für 24 Yards, eine für 15, eine für 9. Aber nachher war er dann halt war komplett raus, ja.
Ja. Also die lief dann darum, wurde dann auch gemutmaßt, vielleicht kommt er nochmal wieder und der nächste Cut war dann schön mit Hoodie über den Kopf gezogen an der Seitenlinie lang gelaufen. Nee, das war's dann leider für Debo. Genau. Gucken, ob das für nächste Woche was wird. Und dann, wie geht's weiter, Lip? 19 Yard Touchdown Throw zu Bo Melton. Dann stand es 7-13. und dann direkt hintereinander, das war so die alte Garde nochmal, der wohlverdienten Spieler, so zwei Big Plays, einmal von Kittel, 32 Yards an der Seitenlinie und dann einfach mal schmerzfrei 39 Yards Christian McCaffrey, der das Ding hübsch reinläuft.
Ja.
Und dann ist da quasi, also auch wieder auf Augenhöhe total ausgeglichen. Und dann nächste Szene direkt, war direkt die nächste Szene, 73 Yards oder 73 Yards Fumble Return.
Der Kickoff Return.
Kickoff Return, Fumble, nicht Fumble genau. Return. Kickoff Return, Fumble, Hecht und Recovery, aber bei den von den Packers. Also so eine, ja, keine Ahnung, so ein Action-Move irgendwie, diesen Ball noch zu recovern. Und du hast es gemerkt, dass selbst Greg Olsen und Kevin Burkhardt waren beide total beeindruckt, weil normalerweise bounced der Ball dann da durch die Gegend und es ist irgendwie ein Freak-Play, aber es hat sich alles relativ schnell wieder beruhigt, weil der Ball eben einfach recovered wurde. Und dann, was ist es irgendwie, ein oder zwei Spielzüge später, Touchdown-Throw to Tucker Kraft, 7 Yards mit der entsprechenden Two-Point-Conversion. Ist das schon richtig? Genau. Und dann steht es wieder 21-14 für die Packers. Und das ist so bum, 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 bum. Ich glaube, immer innerhalb alles von 6 Minuten gewesen. Ne? Das war echt eine
komplett Ansage. Action gewesen, ja. Also drittes Quarter war, da war richtig Highlife in Tüten, kann man sagen. Also das war, wie du schon sagtest, da wurde man auf jeden Fall nochmal wieder richtig, richtig aufgeweckt, sage ich jetzt mal. Wenn man vorher so ein bisschen so, es war auch in der ersten Halbzeit, hat es auch stark geregnet. Ne? Das war, glaube ich, auch noch so ein bisschen so ein leichtes Problem. Ein bisschen sloppy gewesen teilweise.
Chili, aber, haben die beiden immer gesagt im Broadcast, ja. Also unangenehm. Ja.
Genau. Aber auch wieder, auch hier, und vorhin CJ Stroud gelobt dafür, dass er keinen Sack genommen hat, Jordan Love auch nicht einmal gesackt worden im gesamten Spiel. Und das gegen eine Defense, die, ja, ne, mit Nick Bosa und Chase Young zwei absolute Pass-Rusher hat. Dazu noch in der Mitte Javon Hargrave. Also das ist ja schon ordentlich was einem da entgegenkommt. Aber die Offensive Line der Packers hat auch einen unfassbar guten Job gemacht, muss man wirklich so sagen.
Wobei der Druck immer da war. Und dann haben wir genau den Moment gehabt, der dann in solchen Momenten, wir hatten es gerade gesagt, beim anderen Spiel keine Turnover. Jordan Love wirft die Interception, ne, nachdem er Druck hat. Und das ist dann halt mit der große Unterschied. Kommt dann hinterher noch eine zweite dazu, aber die erste und danach macht dann irgendwie Jake Moody aus 52 Yards das 17-21 Field Goal. Aber da merkst du dann halt, dass sowohl Purdy als auch Love, als auch die Teams beide auf Augenhöhe gespielt haben und das ist dann eben der eine Unterschied gewesen zu dem Zeitpunkt. Ja, da ist dann nur ein Field Goal rausgekommen, aber das ist so das, was dann eben nicht passieren darf. Ich sag, wenn diese Interception nicht passiert und diese Sicherheit noch weiter da bleibt, dann passiert auch die zweite hinterher nicht und dann sind die Packers nochmal ganz anders im Spiel, weil die, also das war auch das Spiel war komplett auf Augenhöhe, wenn du siehst, wo die beiden Mannschaften eigentlich stehen. Also Respekt an alle Mannschaftsteile bei den Packers. Du sagtest gerade die O-Line, Jordan Love, aber auch die Defense, da war ja auch ordentlich Pressure auf Purdy dabei, aber das ist dann eben halt der Unterschied, dass jemand wie Jordan Love in dem Moment die Interception wirft und Purdy eben nicht.
Ja, und vor allen Dingen beide auf Dre Greenlaw geworfen, ne? Also der
beide Linebacker,
und vor allen Dingen der Effort, den er danach dann noch hingelegt hat. Er hat bei beiden echt ja noch versucht, das Maximale rauszuholen. Hab dann die erste Interception, das war ungefähr mit Field. Und dann haben die Packers es aber auch geschafft. Das muss man eben auch, finde ich, lobend erwähnen, dass sie nur 14 Yards zugelassen haben. Und eben nur das Field Goal. Ne? Das hätte ja auch deutlich schlimmer kommen können, sage ich jetzt mal. Dadurch haben sie ihre Führung ja gehalten. Was dann natürlich echt bitter gewesen ist, ist, dass Anders Carlson, dass er sein relativ kurzes Field Goal, ich glaube 41 Yards waren es, die hat er wide left daneben gesetzt. Und das ist natürlich, das war bitter.
Also das sind dann so die beiden Schlüsselszenen. Und dann auf der anderen Seite hast du dann irgendwie im vierten Viertel, so geht es dann weiter, einmal so ein huge Play, also so ein Throw von Purdy zu Jennings, der super gecatcht ist und dann so ein 53 Yards, Quatsch, das kommt erst später, aber du siehst halt, dass beide Mannschaften auch in der Offensive ordentlich da nochmal was drauflegen konnten und diese Kleinigkeiten, also was heißt Kleinigkeiten, ein Turnover und ein Interception ist keine Kleinigkeit, aber ein verschossenes Field Goal, machen dann eben so ein Stück weit den Unterschied aus und dann, was haben wir noch? Nee, dann geht's eigentlich, die ist dann, glaube ich, 3 and out gewesen, ne? Und dann kommt, kommt dieser Big Aaron Jones 53 Yards Run.
Ja.
Und danach kommt dann das Missed Field Goal.
Ja.
Aber auch da wieder Big Play after Big Play after Big Play von den Leuten, von denen du es auch wirklich erwartet hast in der zweiten Halbzeit. Also das war Action pur. Und dann haben wir nach einem Purdy-Run so ein 5-Yard, 24-21 Touchdown von Christian McCaffrey, der dann das Ganze zugunsten der, da ist dann auch wirklich mal in San Francisco der Deckel vom Stadion weggeflogen und da hat es dann auch wieder stark angefangen zu regnen, aber da hat man dann gemerkt, dass auch die Leute in Santa Clara nicht mehr anders konnten als jubeln für die 49ers, was ein bisschen auf die Siegestraße gegangen ist. Also vorher finde ich das bei den 49ers hatten wir irgendwie schon, ich glaube in der Preview hatten wir es gesagt, ist jetzt nicht unbedingt unser Lieblingsstadion, ist jetzt auch nicht das Stadion mit der besten Stimmung da unten in Santa Clara, also kann man vielleicht auch verstehen, wenn man sich die Bude mal anguckt, ist jetzt nicht unbedingt so dolle. Und was haben wir dann? Ja, dann sind es 67 Sekunden für Jordan Love und dann gibt es entweder, wie nennt man immer, Tod oder Gladiolen, hat ein Fußballtrainer immer gesagt. Was ist dann leider der Tod, weil Jordan Love die zweite Interception zu Greenlow wirft und dann folgt er nur noch ein Knie. Aber und dann ist durch, ne, oder?
Das ist für mich tatsächlich der einzige wirkliche Fehler, den er gemacht hat, weil warum wirft er den da hin? Also das ist, ich habe die Szene jetzt gerade noch mal gesehen. Also er wirft da, er rollt nach rechts raus, hat auch wieder Druck und anstatt den irgendwie dann ins Aus zu werfen, versucht er das Play noch zu machen. In Triple Coverage wirft er und dann kommt, also es hätten zwei Leute die Interception machen können. Greenlaw war es dann im Endeffekt. Und das ist so, das finde ich der einzige Fehler, den Jordan Love jetzt gemacht hat und
Das war so ein quer über die linke Schulter Off-Platform-Throw, wo man gemerkt hat, dass da nicht mehr genügend Saft hinter war, weil der hätte locker 8 Yards weitergehen müssen, damit der Packers-Receiver eine Chance gehabt hätte. Und dann wären aber wirklich noch, was du sagst, 3 Leute vorher gewesen. Das stimmt schon. Da, also eine Checkdown-Option wird es da nicht gegeben haben, sonst hätte er sie genommen.
Da war keine Option. Das,
okay, ja. Ja, dann hätte er den einfach wegpfeffern müssen. Ne? Die Zeit hätte er dann noch gehabt. Es waren noch irgendwie 34 oder 38 Sekunden auf der Uhr. Es war noch ein Timeout da, das stimmt.
Ja, locker. Es war noch genug Zeit. Also sie haben ein Timeout haben sie vorher erst genommen. Also das Zeit wäre definitiv noch genug gewesen. Das war da nicht die Issue. Da hat er leider wollte er einfach zu viel. Und das ist denn, es ist Rookie-Mistake passt jetzt ja nicht, weil er ist ja schon in seinem, ne, er hat ja schon 3 Jahre auf der Uhr. Aber nichtsdestotrotz,
aber das war so ein bisschen hesitant, ne? Also das, was man so sagt. Also das ist unnötig und dann merkt man vielleicht auch einfach den Druck und dann in seiner Situation zu viel wollen, weil man einfach denkt, okay, ich bin's jetzt, ich muss jetzt schultern, ich muss es jetzt forcieren. Aber ist er nicht der Erste, der das macht? Und haben auch schon irgendwie honorigere Persönlichkeiten auf Quarterback-Positionen in ähnlichen Situationen irgendwie gemacht. Aber also nichtsdestotrotz sind das dann eben die entscheidenden Momente in so einem Spiel. Ne? Was mich, wo wir gerade bei den Penalties beim anderen Spielen waren, was mich total beeindruckt hat, die 49ers haben insgesamt 83 Penalty-Yards gehabt. Also 6 Penalties für 83 Yards schaffen es trotzdem, da rauszukommen. Das war auch so ziemlich sloppy zwischendurch, was man eigentlich von denen auch nicht kennt. Dafür ziehen sie sich gut aus der Affäre. Und mein Lieblingsthema immer Special Teams. Du merkst halt einfach Special Teams immer entweder, wenn sie richtig schlecht sind oder wenn sie gut sind. Und mit diesem geblockten Field Goal und diesem ewig langen 70 Yards Punt Return sind die Packers halt einfach richtig gut im Spiel. Ne? Es sind 2 Aktionen gewesen von den Special Teams, die das Team bis weit ins vierte Viertel tragen und den Unterschied halt machen können. Das fand ich ziemlich beeindruckend, auch wenn es am Ende jetzt nicht gereicht hat. Ne?
Definitiv. Also das, aber man muss halt auch wirklich sagen, ne, also Hut ab vor der Leistung von Green Bay. Ne? Wie gesagt, die sind der 7th Seed gewesen, kommen zum stärksten Team der Conference und halten die wirklich, wirklich bis kurz vor Schluss, halten das Spiel offen und das hätte auch genauso gut anders ausgehen können. Und ich muss halt auch sagen, ne, wir haben auch in der Preview drüber gesprochen, Joe Barry und seine Defense, aber die Defense, die sah bockstark aus. Ne? Das kann man nicht anders sagen. Das, was Green Bay da insgesamt hingelegt hat für ein starkes Spiel, aller Ehren wert. Und auch die können ganz, ganz angenehm, entspannt und voller Vorfreude, würde ich sagen, in die Zukunft schauen. Ne, da werden im Draft nochmal eine oder andere Baustelle adressieren und dann wird es in der NFC North mit Detroit und mit Green Bay Und vielleicht auch mit Chicago. Man weiß es nicht, was da noch passiert.
Stell dir vor, da kommt noch Caleb Williams dazu jetzt.
Ja.
Also,
ja.
Alter Schwede.
Dann wird das wieder eine ganz, ganz heiße Division. Also es hat schon was.
Kleine Side Note noch, bisschen Nerd Corner, was mich total gefreut hat, dass es für Kevin Burkhardt und Greg Olsen mal Nailbiter war. Die waren unter der Woche jetzt bei Jimmy Trainer im Podcast. Und der hat denen vor die Nase gehalten. Leute, ihr habt 20 Spiele gecallt und ich glaube 9 oder 10 davon waren mit über 20 Punkten schon weit vor dem dritten Viertel entschieden. Und beide, sowohl Burkhardt als auch Olsen, haben gesagt, das ist die Hölle, das ist das Allerschlimmste. Uns ist völlig egal, wie das Spiel ausgeht. Hauptsache, es geht quasi bis zur letzten Sekunde. Und das war es, also diesmal jetzt nicht ganz, aber es war bis weit ins vierte Viertel. Spannend und aber auch da wieder, weil ich da immer so ein bisschen drauf achte, es ist so schön, Joe Buck, Troy Aikman, Burkhardt, Olsen, also es sind einfach Broadcasting-Crews, wo du weißt, da läuft nichts falsch, oder? Also ich finde, das fühlt sich dann auch nochmal mehr nach Playoffs an.
Ja, total. Also du, ne, das gut, das, die kriegst du ja auch ganz normal in der Saison. Das ist jetzt ja nicht so, dass die irgendwie wie bei den Referee-Crews, die ja für die Playoffs zusammengewürfelt werden.
Ja, ja, ja.
Das, da hat man ja auch schon des Öfteren sich das Maul drüber zerrissen, auch vollkommen zu Recht, aber die Broadcasting-Teams, die bleiben zusammen. Ne? Wir hatten auch, glaube ich, vor unserer Preview über Al Michaels und sowas gesprochen, der ja nicht mit reingekommen ist in den Playoffs, ne? Bei NBC wäre es, glaube ich, gewesen. Ne?
Ja, genau.
Da haben sie drauf verzichtet, vollkommen zu Recht. Morgen dann Tirico und Collinsworth und Romo Nance. Also da ist wirklich die absolute Creme de la Creme der NFL-Announcing-Crews am Start. Sehr schön.
Dann würde ich sagen, ich gucke mal auf die Uhr, 6:03 jetzt. Vielleicht haben wir uns noch ein paar Stunden Schlaf gegönnt. Es sei denn, du packst jetzt direkt die gelben Filzbälle aus und schlägst den ersten Aufschlag zusammen mit den Australian Open.
Nee, heute nicht.
Jetzt wird kurz schlafen gegangen. Ja, okay.
Ja,
Ich glaube, wir hören uns auch ein bisschen früher, aber an selber Stelle morgen nochmal wieder hier.
Ja.
Und dann gucken wir mal, was es morgen gibt und freuen uns darauf. Aber also das erste Spiel hätte für mich nach hinten raus noch ein bisschen kompetitiver sein können. Da hat die erste Halbzeit echt viel versprochen. Freut einen für Texans, dass sie sich teuer verkauft haben. Das zweite Spiel war komplette Divisional Playoff Feeling, fand ich, ist ja in der zweiten Halbzeit.
Ja, komplett.
Das war so
komplett.
Visier hoch und bitte Waffe in Anschlag und bam, bam, bam. Wenn das morgen genauso wird, vor allen Dingen bei Chiefs Bills, dann können wir uns, glaube ich, richtig freuen. Geil.
Sehe ich ganz genau.
Dann erstmal gute Nacht. Danke euch da draußen fürs Zuhören und wir hören uns morgen. Tschö.
Ciao, ciao.